Viele Christen verbinden Ruhe vor allem mit einem freien Tag oder dem Himmel nach dem Tod. Die Bibel zeichnet jedoch ein viel größeres Bild. Sie spricht von einer Sabbatruhe, die die ganze Geschichte des Universums durchzieht, von Gottes Schöpfung des Menschen bis hin zur Vollendung im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Wer diese Linie erkennt, bekommt eine andere Sicht auf Gemeinde, auf das kommende Zeitalter und auf die eigene Verantwortung vor dem Herrn. Gottes ewiger Vorsatz und die große Linie der Sabbatruhe. Wenn die Schrift von der Sabbatruhe spricht, berührt sie den innersten Vorsatz Gottes mit seiner Schöpfung. Am Anfang steht nicht der Mensch mit seinen Bedürfnissen, sondern Gott mit seinem Willen. In 1. Mose wird beschrieben, wie Gott Schritt für Schritt die Bühne des Universums bereitet, bis er beim Menschen ankommt. Es heißt, und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt, und sie sollen herrschen. Bild und Herrschaft, Ausdruck und Autorität, sind die beiden Seiten desselben Vorsatzes. Gott formt den Menschen aus dem Staub und haucht ihm seinen Lebensatem ein. Da formte Jehova Gott den Menschen vom Staub des Erdbodens und hauchte ihm den Lebensatem in die Nasenlöcher, und der Mensch wurde zu einer lebenden Seele. In diesem einen Geschöpf verbinden sich die Tiefen der Erde mit dem Hauch Gottes. Wo dieser Mensch im Einklang mit Gott lebt, ihn widerspiegelt und seine Herrschaft vertritt, dort findet Gott seine Ruhe. Darin liegt das Geheimnis des ursprünglichen Sabbats am siebten Tag. Das beherrschende Prinzip der gesamten Bibel ist, dass Gott in der vergangenen Ewigkeit einen Vorsatz, einen Plan, gefasst hat, nämlich sich selbst mit seiner Autorität auszudrücken. Dieser Plan, der ewige Vorsatz Gottes, wird in den ersten zwei Kapiteln von 1. Mose und den letzten zwei Kapiteln der Offenbarung vollständig offenbart. Die Bibel endet mit einem anbetungswürdigen Gegenbild zu diesem Anfang. In der Offenbarung erscheint das neue Jerusalem als eine vollendete, lebendige Stadt aus erlösten Menschen. Dort ist die Herrlichkeit Gottes ihr Licht, und vom Thron Gottes und des Lammes geht die Herrschaft aus. Was in 1. Mose im Keim da war, ein Mensch nach Gottes Bild, eingesetzt zur Herrschaft, tritt hier als reife Frucht hervor, ein kooperativer Mensch, eine Stadt, in der Gott sich völlig ausdrückt und seine Autorität unbegrenzt ausübt. Zwischen diesen beiden Polen, Garten und Stadt, spannt sich die ganze Geschichte Gottes mit seinem Universum. 2 Petrus 3:8 erinnert daran, dass Gottes Zeiteinteilung anders ist als unsere. Beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Über lange Zeiträume verfolgt er unbeirrbar dieses Ziel, zu seiner Ruhe zu gelangen. Dazwischen verläuft eine große Linie, zuerst der gefallene vorradamische Abschnitt, auf den 1. Mose Kapitel 1 Vers 2 mit seiner Wüste und Leere hinweist, dann die lange Periode der Ausführung seines Vorsatzes, von der Wiederherstellung der Schöpfung, über die Geschichte Israels, die Menschwerdung und Erlösung durch Christus, das Leben der Gemeinde und das tausendjährige Königreich, bis schließlich in die ewige Sabbatruhe des neuen Himmels und der neuen Erde hinein. In allen Wendungen dieser Geschichte bleibt eines unverändert: Gott sucht eine Wohnstätte, in der er sich zeigen und herrschen kann, ohne Widerstand, ohne Bruch, ohne Schatten. Wer diese Linie wahrnimmt, merkt, dass die Bibel nicht in erster Linie ein Buch über die Sorgen des Menschen ist, sondern ein Buch über die Ruhe Gottes und darüber, wie der Mensch in diese Ruhe hineingenommen wird. Daraus erwächst ein anderer Blick auf die eigene Erlösung. Vergebung der Sünden, innere Heilung, persönliche Hilfe, all das ist real und kostbar, bleibt aber nicht der Endpunkt. Gott lädt in eine Geschichte ein, die größer ist als der eigene Horizont und dennoch den eigenen Alltag tief berührt. Die Sabbatruhe Gottes ist kein abstrakter Zustand, sondern die Atmosphäre eines Lebens, in dem er ungestört wohnen kann, in einem Herzen, in einer Gemeinde, in einem zukünftigen Reich und zuletzt in einer neuen Schöpfung. In diese Linie einzutreten bedeutet, sich von Gott neu ausrichten zu lassen, weg von einem Glauben, der sich um kurzfristige Entlastung dreht, hin zu einem Weg, auf dem seine Ruhe zum Maßstab wird. Wer so unterwegs ist, entdeckt, je mehr Gott in mir zur Ruhe kommt, desto tiefer komme auch ich zur Ruhe, und desto stärker wächst die Gewissheit, Teil seines großen Zieles zu sein. Und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über jedes Kriechtier, das auf der Erde umherkriecht. Da formte Jehova Gott den Menschen vom Staub des Erdbodens und hauchte ihm den Lebensatem in die Nasenlöcher, und der Mensch wurde zu einer lebenden Seele. Gottes ewiger Vorsatz spannt sich vom ersten Sabbat in 1. Mose bis zur ewigen Sabbatruhe im neuen Jerusalem. Diese große Linie zeigt, dass es im Kern nicht nur um unser Wohlergehen, sondern um Gottes Ruhe geht, und gerade darin liegt unsere tiefste Erfüllung. Wo sein Bild in uns sichtbar wird und seine Herrschaft in unserem Denken, Wollen und Handeln Raum gewinnt, beginnt er, in uns zu ruhen. So wird das eigene Leben Stück für Stück in die Geschichte hineingezogen, die Gott mit seinem Universum schreibt. Es schenkt Gelassenheit, die eigenen Umstände nicht isoliert zu betrachten, sondern im Licht dieses großen Weges. Gott arbeitet geduldig an allem, was seiner Ruhe entspricht, und lässt nichts von dem verloren gehen, was aus dieser Linie ist. Wer sich innerlich auf dieses Ziel einlässt, tastet bereits jetzt an der Sabbatruhe, die einmal alles erfüllen wird. Die Gemeinde und das Reich, heutige und kommende Sabbatruhe. Mit Christus beginnt inmitten der gefallenen Geschichte bereits die praktische Verwirklichung von Gottes Ruhe. Er selbst bezeichnet sich als das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Aus seinem Tod und seiner Auferstehung gehen viele Körner hervor, Menschen, die an ihn glauben und sein Leben empfangen. Aus diesen vielen bildet der Geist einen Leib, die Gemeinde, da es ein Brot ist, sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Hier beginnt etwas, was dem ursprünglichen Auftrag an den Menschen entspricht, in der Gemeinde wird Christus sichtbar, und seine Autorität gewinnt Raum. Sie ist nicht nur Versammlung der Erlösten, sondern der Ort, an dem Gott sich heute in dieser Welt ausdrückt und seine Herrschaft ausübt. Deshalb ist sie bereits jetzt Gottes Sabbat inmitten einer unruhigen Schöpfung. Dieses eine Weizenkorn fiel in die Erde der Menschheit, starb und brachte in der Auferstehung viele Körner hervor, die zu einem Leib, der Gemeinde, zusammengebildet worden sind. In diesem Leib, der Gemeinde, haben wir den Ausdruck Gottes und die Herrschaft Gottes. Hier in der Gemeinde ist das Reich Gottes, wo die Autorität Gottes ausgeübt und sein Bild ausgedrückt wird. Daher ist die Gemeinde Gottes Sabbat, die erste Stufe der Verwirklichung von Gottes Vorsatz in einer wirklichen und echten Weise. Von außen erscheint die Gemeinde oft schwach, fragmentiert und unscheinbar. Doch geistlich gesehen ist sie das Feld, auf dem der Herr seinen Vorsatz unmittelbar ausführt. Wo Christus als das eine Brot genossen wird, wo sein Wort wohnt und sein Geist leitet, dort entstehen Inseln der Ruhe Gottes inmitten einer überhitzten Zeit. Gerade im gemeinsamen Leben, in der wechselseitigen Ergänzung und in der Unterordnung unter Christus als Haupt beginnt Gottes Sabbatruhe Gestalt anzunehmen. Nicht perfekte Formen, sondern die tatsächliche Gegenwart des Herrn, seine ausstrahlende Person und seine wirksame Autorität, machen die Gemeinde zu einem Ort der Ruhe. Jeder Glaubensschritt, durch den Christus an Boden gewinnt, vergrößert in dieser Welt die Zone, in der Gott sich zu Hause fühlt. Doch diese gegenwärtige Sabbatruhe ist nur der erste Abschnitt. Die Schrift spricht von Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, die mit der Wiederkunft Christi und dem tausendjährigen Königreich verbunden sind. Dann tritt das, was in der Gemeinde verborgen vorhanden ist, in einer neuen Klarheit hervor. Christus herrscht sichtbar, seine Gerechtigkeit ordnet die Völker, und die Erde erlebt eine bisher unbekannte Ruhe. Dennoch ist auch diese Reichsruhe noch nicht die letzte, am Ende des tausendjährigen Königreiches wird Satan noch einmal freigelassen, die verborgene Rebellion des Menschen tritt ein letztes Malachi zutage, und erst dann werden Satan, Tod und alle, die sich endgültig widersetzen, in den Feuersee geworfen. Der Tod, der letzte Feind, wird weggetan, und Offenbarung 20 und 21 beschreiben, wie nach Gericht und Reinigung ein neuer Himmel und eine neue Erde erscheinen, in denen keine spätere Störung der Ruhe Gottes mehr möglich ist. Wer die Gemeinde so sieht, lebt schon jetzt im Voraus in der Atmosphäre des kommenden Reiches. Die Gegenwart wird zur Vorbereitung auf die Zukunft, Gemeinschaft mit Christus heute ist Vorwegnahme der Reichsruhe morgen. Die Linien laufen zusammen, aus dem verborgenen Wirken des Herrn in der Gemeinde geht die sichtbare Herrschaft im Reich hervor, und aus dieser Reichszeit wächst die ewige Sabbatruhe des neuen Himmels und der neuen Erde. Das gibt dem alltäglichen Glaubensleben Gewicht und Würde. Selbst unscheinbare Treue, verborgene Anbetung und zähe Liebe zur Gemeinde stehen im Licht des Reiches, das kommt. So wird die Gemeinde zu einem Übungsfeld, auf dem Vertrauen, Gehorsam und Anbetung eingeübt werden, nicht aus Angst, zu kurz zu kommen, sondern aus der Freude, dass Gott sich schon jetzt ein kleines Stück seiner Ruhe mitten in dieser Welt bereitet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Da es ein Brot ist, sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Die Gemeinde ist heute mehr als ein geistliches Angebot unter vielen, sie ist der erste reale Abschnitt der Sabbatruhe Gottes in der Geschichte nach Christus. Sie ist der Ort, an dem Christus als Weizenkorn seine Frucht genießt, als Brot geteilt wird und als Herr anerkannt ist. Zugleich weist alles, was in ihr geschieht, auf das kommende Reich hin, in dem diese Ruhe in bisher unbekannter Klarheit und Kraft entfaltet wird. Je tiefer diese sich das Herz prägt, desto weniger wirkt das Gemeindeleben nebensächlich oder austauschbar. Die Treffen, die Beziehungen, das gemeinsame Ausharren gewinnen eschatologisches Gewicht, in ihnen bereitet der Herr Menschen für die Reichsruhe vor. In dieser Perspektive wird die Gegenwart ermutigend und zugleich ernst, jeder Schritt mit Christus in seiner Gemeinde ist ein Schritt hinein in jene Ruhe, die sich erst im tausendjährigen Königreich und schließlich im neuen Himmel und der neuen Erde völlig entfalten wird. Züchtigung, Reife und Lohn, unser Weg in die bleibende Ruhe. Die Verheißung der bleibenden Sabbatruhe ist im Hebräerbrief eng mit ernsten Hinweisen auf Verantwortlichkeit verbunden. Erlösung bedeutet nicht, aus jeder zukünftigen Behandlung herausgenommen zu sein, sondern in einen Weg hineingerufen zu werden, auf dem Gott seine Kinder zur Reife führt. Die Schrift unterscheidet deutlich zwischen Verdammnis und Züchtigung. Über die Gläubigen schreibt Paulus, wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Die Welt geht einem endgültigen Gericht entgegen, die Gläubigen dagegen stehen unter der erziehenden Hand ihres Herrn. Seine Züchtigungen sind nicht der Vorhof der Hölle, sondern die Werkstatt der Reife. Sie sollen bewahren, zurechtbringen, reinigen, damit nichts, was für Gottes Ruhe bestimmt ist, an Unreife oder Ungehorsam scheitert. In 1. Korinther Kapitel 11 Vers 32 heißt es, wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Hier sehen wir, dass Züchtigung etwas anderes ist, als verloren zu gehen. Auch wenn du vielleicht niemals verloren gehen wirst, denke nicht, dass es keine Probleme geben wird. Diese Linie führt über den Tod hinaus in das kommende Zeitalter. Das Neue Testament spricht vom Richterstuhl Christi, vor dem alle Gläubigen offenbar werden, damit jeder das empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, es sei gut oder böse. Die Gleichnisse des Herrn über die Wachenden, die treuen und die bösen Knechte und die 10 Jungfrauen zeichnen dasselbe Bild. In seinem Haus gibt es Diener, die wachen und versorgen, und solche, die nachlassen, Jungfrauen, die Öl im Gefäß tragen, und solche, die nur mit leeren Lampen unterwegs sind. Alle gehören zu ihm, aber nicht alle sind bereit, seine Freude voll zu teilen. Der kommende Tag bringt nicht nur den Lohn der Treuen, sondern auch die Züchtigung derer, die zwar gerettet, aber in ihrem Leben mit Christus leichtfertig geblieben sind. Damit verbindet sich der Gedanke, dass das tausendjährige Königreich für die Gläubigen eine zweifache Bedeutung haben kann. Für die Überwinder ist es eine besondere Sabbatruhe, ein Abschnitt, in dem sie die Nähe und Freude des Herrn in besonderer Weise teilen. Für andere, die auf Erden zwar geglaubt, aber im Fleisch gelebt haben, ist diese Zeit ein Abschnitt verstärkter, aber heilsamer Behandlung. Gott benutzt auch das kommende Zeitalter, um seine eigenen Kinder zu vollenden, durch Lohn und Herrlichkeit dort, wo Treue war, durch ernsthafte Erziehung dort, wo Nachlässigkeit blieb. So trägt selbst die Züchtigung den Charakter der Gnade, sie ist der Weg eines Vaters, der keinen seiner Söhne und keine seiner Töchter der Verdammnis überlässt, sondern sie durch manchmal schmerzliche Prozesse in die Reife führt, die zur vollen Sabbatruhe passt. Diese Perspektive gibt dem heutigen Leben Gewicht, ohne die Gnade zu relativieren. Sie nimmt der Nachfolge die Oberflächlichkeit, aber nicht die Freude. Was heute an innerer Formung geschieht, im Verborgenen angenommene Korrektur, das Ja unter Gottes Hand, der Entschluss, nicht im Widerstand zu verharren, hat bleibende Bedeutung. Jeder Schritt, in dem der Mensch innerlich in Einklang mit dem Herrn kommt, verkürzt gleichsam den Weg, auf dem Gott später nachformen muss. Umgekehrt bedeutet verlorene Zeit nicht Verlust der ewigen Rettung, wohl aber, dass Gott sich zusätzliche Wege wird nehmen müssen, um das Ziel seiner Ruhe mit uns zu erreichen. Gerade darin liegt ein leiser Trost, der Herr gibt weder jetzt noch im kommenden Zeitalter auf. Wer sich heute unter seine erziehende Hand stellt, erfährt bereits einen Vorgeschmack jener Ruhe, in der er eines Tages vollkommen zur Ruhe kommt, mit einem Volk, das durch seine Züchtigung gereift, durch seine Gnade bewahrt und in seinem Licht vollkommen heimisch geworden ist. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, es sei gut oder böse. Die Lehre von Züchtigung, Reife und Lohn stellt die Verheißung der Sabbatruhe nicht in Frage, sie vertieft sie. Sie zeigt, wie ernst Gott es mit seiner Ruhe nimmt und wie entschlossen er ist, seine Kinder in einen Zustand zu führen, der zu dieser Ruhe passt. Zwischen endgültiger Verdammnis und unbedeutender Beliebigkeit steht der Weg der erziehenden Liebe. Gott arbeitet in diesem Zeitalter und, wo nötig, im kommenden weiter an uns, bis das Werk vollendet ist. Das nimmt die Angst vor dem Gericht, ohne die Leichtigkeit des Fleisches zu dulden. Der heutige Glaubensweg wird so zu einem bewussten Mitgehen mit dem, was Gott ohnehin tun wird. In dieser Haltung lässt sich Züchtigung nicht als Fehlschlag verstehen, sondern als Zeichen, dass der Vater sich nicht mit weniger zufrieden gibt als mit der Reife seiner Kinder. Darin liegt eine stille Ermutigung, kein Schmerz unter seiner Hand ist vergeblich, alles steht im Dienst der einen großen Absicht, uns in die bleibende Sabbatruhe hineinzubringen, in der er selbst vollkommen zufrieden ist. Herr Jesus, danke, dass du uns inmitten einer unruhigen Welt in deine bleibende Sabbatruhe hineinrufst und uns den Weg von der Gemeinde heute bis zur ewigen Ruhe im neuen Himmel und auf der neuen Erde zeigst. Stärke in uns den Glauben, dass dein Vorsatz sich sicher erfüllt, auch wenn unser Weg durch Züchtigung, Erziehung und inneres Ringen führt. Lass uns jetzt schon deinen Frieden in der Gemeinde schmecken und durch deinen Geist in die Reife wachsen, damit unser Leben dir Freude bereitet und wir einmal ohne Furcht vor dir stehen können. Erfülle unsere Herzen mit der Hoffnung auf deine Wiederkunft und auf die kommende Sabbatruhe, damit wir nicht müde werden, dir zu vertrauen und bei dir zu bleiben. Amen.